Es muss vor ca. 20 Jahren, ziemlich genau ein Monat gewesen sein, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, an der Schweizer Meisterschaft 204 im Morschen. Echt, magst du dich erinnern?
Hey, ich mag mich nicht erinnern, ich würde behaupten, ich bin verletzt gewesen, aber ich bin nicht sicher, vielleicht ist es sogar noch ein bisschen länger her.
Ja, vielleicht ein Jahr zu. Ja, du bist, ja, wir kommen noch dazu, dein Start ist ein bisschen anders abgelaufen als normal in der FIS-Karriere. Aber wir bleiben geschwind bei der Schweizer Meisterschaft, weil vis-à-vis von mir hat heute Platz genommen eine zweifache Schweizer Meisterin und natürlich Olympiasiegerin, Weltcup-Siegerin, Schweizer Sportlerin vom Jahr, Pilotin, Botschafterin, Mami und Jahrgängerin von mir.
Genau.
Herzlich willkommen im Flow im Podcast «Unsere Vision, deine Inspiration» Dominik Gysin. Mein Name ist Raffa Fessel, ich wirke als Coach und Therapeut und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht's dir, Dominik?
Hey, mir geht's mega gut. Es ist ein wunderschöner Tag und es freut mich sehr, dass wir uns mal wieder sehen. Es ist wirklich zu lang her.
Ja, eben, wahrscheinlich über 20 Jahre.
Ja.
Jo, vielleicht wirklich noch die Io-Zeit.
Ja, crazy.
Ja, das ist schon noch speziell. Also für mich siehst du wirklich noch fast gleich aus. Also,
ich habe das Gleiche gesagt, als ich dir durchgehakt
habe. Andere Frisur. Und...
Nein, mega, mega. Also okay, man könnte meinen, aber vielleicht bilden wir es uns auch nur ein.
Ich nehme es als Kompliment
mit. Dann musst du es so nehmen, unbedingt.
Dominik, weißt du, was dein Vorname bedeutet?
Also es ist ein christlicher Vorname und ich glaube, es ist so... Es hat irgendetwas mit dem Herz zu tun, oder, Dominus? Aber ich weiß es nicht ganz genau auswendig. Aber ich hoffe, du erleuchtest mich jetzt gerade.
Ein bisschen, also, gibst du dem eine Bedeutung? Oder ist das wie, also jetzt, ja, Namen?
Also ich finde, Namen sind schon noch wichtig. Es ist ja, also ja, irgendwie ist etwas, das dich durch dein Leben trägt. Aber ich finde auch, ein Mensch füllt immer einen Namen aus.
Also ich darf da ein bisschen ausholen. Also Dominik, Name sagt es vom Französischen, wird sowohl weiblich wie männlich verwendet und bedeutet der oder eben die Geweihte.
Okay.
Ursprünglich kommt der Name von Dominik,
ja,
aus dem Lateinischen und leitet sich vom Wort Dominicus ab, Dominicus, was so viel bedeutet wie zum Herrn gehörig.
Ja, eben, siehst du, bin ja, ich nicht so hoch weit weg. Ja, irgendwann ist auch nicht mal Latein. Aber ist auch schon lange her.
Kannst du etwas mit dem anfangen? Also die Geweihte oder dem Herrn, zum Herrn gehörig. Sagt das etwas über deinen Charakter eventuell aus?
Ich bin schon noch so in einer gewissen Form gläubig. Ich glaube schon daran, dass es irgendeine Form von Macht gibt, die uns leitet oder lenkt. Ja, ja, ich glaube, so in dem Sinn kann ich mich schon mit dem identifizieren. Ja.
Hätte das beim Skifahren auch geholfen? Also ein bisschen der Glaube an etwas Grösseres?
Ja, ich glaube, mit meiner Geschichte schon. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin geboren zum Skifahren. Das klingt jetzt vielleicht mega blöd. Aber das war schon immer so ein bisschen das, was mich als Mädchen begleitet hat. Und darum ja, ist das schon etwas, was mega lang ein Teil war von meiner Karriere. Ich hatte auch viele Verletzungen. Und es hat sicher Zeiten gegeben, wo nicht mehr so viel irgendwie daran geglaubt haben, dass das noch ein vernünftiger Weg ist. Aber ich habe gemerkt, das ist meine, ja.
Mich freut es vor allem, dass ich wieder eine weibliche Person, ein bisschen mehr Yin in den Podcast reinkommt. Du bist jetzt die zweite Frau und es ist gar nicht mal so einfach.
Ja, das glaube ich zum Nachhinein.
Also das Netzwerk, das man hat, so schon sehr männlich betont. Wenn ich eine Freundin frage, eine gute Freundin von dich, die dich beschreiben sollte, wie würde sie dich beschreiben?
Ui, da kommt mega drauf an, wer du fragst, wahrscheinlich.
Jemand, der dich sehr gerne hat.
Nein, ich glaube eben, das ist so wahrscheinlich Quintessenz. Ich habe extrem viele verschiedene Facetten. Und das ist auch immer so abhängig von, mit wem dass ich unterwegs bin, wahrscheinlich, was sie so als Hauptcharaktermerkmal von mir empfinden. Ich bin auf einer Seite sehr rational, eben, ich habe Physik studiert, sehr mathematisch. Und auf der anderen Seite, so wie man mich auch kennt, sehr emotional, nahe am Wasser baut. Okay. Und das ist ja normalerweise etwas, das extrem sich ausschließt. Und bei mir ist es irgendwie halt eine Person. Und darum kommt es immer darauf an. Aber ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich sagen, dass ich ziemlich unkompliziert bin. Mhm. Das bin ich, glaube ich, schon. Oder ich versuche es einmal zu sein. Nein, also es fällt mir nicht schwer. Und sicher mit Nachtrag und relativ entspannt, außer ich habe gerade einen vollen Kalender. Mhm. Aber eben, das kommt auch ein bisschen darauf an, zu welcher Zeit, dass sie gerade fragst.
Mhm. Also für mich ist so das Strahlen, für mich geht so ein Sünderli auf, wenn ich dich sehe. Yeah. Also das ist wirklich so, also das habe ich auch so Erinnerungen.
Ja.
So ein gewisses Strahlen, wo du mitgibst. Wenn ich jetzt jemanden frage, oder was willst du auf keinen Fall von dir gehören an deiner Grabrede.
Das ist jetzt ein bisschen... das ist jetzt ein bisschen ein Bruch. Nein, es geht, es ist eigentlich kein Bruch. Das ist ja dann so ein bisschen der Abschluss von deinem Leben für jeden von uns. Was will ich nicht hören? Ich glaube, man muss nicht mehr dann noch mal die ganze Verletzungsgeschichte aufrollen, weil die haben wir, glaube ich, schon genug erzählt. Und das, glaube ich, muss dort nicht mehr Platz haben, ja. Mhm. Aber sonst, ich finde auch immer, das ist, jeder hat ein eigenes Bild von einer Person. Und das ist ja dann auch legitim. Also, ich will ja nicht steuern, was andere von mir denken. Die sollen halt denken, was sie denken, oder? Und in dem Sinn sollen sie dann auch sagen, was sie sagen. Das wird sicher okay sein. Also, ja. Also, wenn sie es so empfunden haben, dann ist das auch völlig...
Also, magst du erinnern, was jemand bei dir gesagt wurde, wenn ich jemanden nicht so gerne hatte? Dominik ist pünktli.
Ja, ich denke, es gibt sicher Leute, die mich als sehr zielstrebig empfinden. Mhm. Vielleicht schon fast zu zielstrebig. Mhm. Also halt...
Ehrgeizig.
Ich kann ehrgeizig sein, ich kann sehr fokussiert sein, also bis hin zu, dass ich einfach alles rechts und links wirklich nicht mehr mitbekomme. Und das ist dann, kann sicher manchmal auch komisch rüberkommen, also dass ich dann jemandem nicht Grüezi gesagt habe, und das hat nicht damit zu tun, dass ich es nicht gesagt habe, sondern dass ich es einfach nicht gemerkt habe. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, Und da gibt es sicher einen Haufen Sachen, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Braucht es ja auch ein bisschen die gewisse Egozentrik, also gerade als Leistungssportler in einem Einzelsportart, glaube ich, normal, dass man dort durchgeht, dass sich dann irgendwann hoffentlich entwickelt und es richtig ethno-weltzentrisch geht, wäre dann der Wunsch. Aber ich glaube, es gehört ein dazu. Also ich höre das mir immer wieder eben, der gewisse Egoismus. Sag ich, ja, egoistisch. Wenn ich schaue, dass es mir gut geht, und das überträgt sich auch darauf, meine Mitmenschen. Also manchmal ist die Frage, ist das wirklich egoistisch? Natürlich, wenn man jetzt wirklich bewusst jemandem, sagen nicht Schaden zuführt, aber schaut, dass der andere weniger hat als einen, das ist aber wieder ein anderer Fall für mich. Als wenn ich mich wirklich fokussieren kann auf mich, sage, schau, jetzt gerade ist das jetzt Thema, zählt, ich widme mich dem, ich melde mich dann an bei dir. Oder wenn man es schon mal von der Kommunikation, oder?
Ja, also ich glaube auch, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind, oder ich empfinde es als verschiedene Paar Schuhe, und ich glaube, bei mir ist es so wirklich eine Fokusgeschichte, also ich kann einfach extrem abschalten, das hat sehr viel Vorteile, also jetzt abgesehen vom Spitzensport, oder wenn du am Arbeiten bist, oder eben für mich kann aus, keine Ahnung, ich kann Baustelle sein, und ich kann, also es ist wirklich mehr so ein mechanisches Abschalten. Aber natürlich hat das auch einen Nebeneffekt, wie alles. Es hat alles im Leben zwei Seiten von der Medaille.
Polarität.
Ja.
Ich gebe zu, es ist mir nicht so einfach gefallen, das vorzubereiten mit dir. Zu überlegen, mit welchem Thema starte ich, weil du wirklich sehr viele verschiedene Lebensbereiche füllst. Und doch fangen wir natürlich mit einer von sicher zwei Gemeinsamkeiten an, nämlich das ist in deiner Skikarriere. In der IO hast du eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen kann, kann man so sagen. Da mag ich mich nämlich gut erinnern. Also immer so, ja, am Sonntag vom Podest sind immer die gleichen gewesen. Darum steigen wir dort ein, wo, ja, wo wahrscheinlich das grösste Nadelöhr im Ski-Business stattfindet, so der Übergang zum FIS, zu den FIS-Rennen, die ich kurz angesprochen habe. Dort starten wir, oder ja, einfach in dem Bereich, wo man dann erwachsen wird, wo man gegen die Erwachsenen fährt, wo dann, ja, gegen die
Amateure, ja.
Ja, die Kinderskirennen, wenn wir fertig sind. Das war für dich ein schwieriger Start gewesen.
Also es war ein inexistenter Start gewesen, ja. Ich bin 3 Jahre lang einfach gar nicht am Start gestanden. Also 2-mal bin ich am Start gestanden, aber nicht ins Ziel gekommen, weil ich einfach so Schmerzen hatte, dass ich musste abbrechen. Ja, es war sicher eine sehr schwere Zeit gewesen. 5 Knieoperationen, bevor ich 19 war. Wow. Ja, genug. Ja,
definitiv.
Und halt, ja, sicher so die entscheidende Zeit, die alle sagen, habe ich einfach verpasst, ja.
Und gleich bist du zurückgekommen. Also, und zwar unglaublich, was ja alles noch gekommen ist nachher.
Ja, also es ist einfach eine andere Geschichte, oder? Es ist ein anderer Weg. Es war sicher am Anfang ein bisschen verrückt gewesen, wo alle so gesagt haben, ah, und bei wem bist du jetzt Trainer? Und ich so, ah, nein, ich bin am Start. Weil die anderen, die noch oben gewesen sind, so von unseren Jahrgängen und nicht schon im Weltcup gewesen sind in dem Alter, die sind Coaches gewesen, oder? Ja, und dann bist du halt mit 20 da deine ersten FIS-Rennen gefahren. Und es ist schon, ist natürlich schon speziell gewesen, gegen die viel, viel Jüngeren anzutreten. Und dann halt auch immer so ein bisschen, also ich habe das, vielleicht habe ich mir das auch, im Nachhinein denke ich viel, ich habe es mir vielleicht auch schwerer gemacht, als es war. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, es ist meine letzte Chance, oder? Mhm. Jedes Rennen ist meine letzte Chance. Okay. Das habe ich schon sehr so empfunden. Weil dann bist du irgendwann außerhalb vom Juniorenalter, oder? Dann kannst du gar nicht mehr in ein C-Kader aufsteigen. Ich bin nicht einmal mehr in der Interregion gewesen. Das heisst, du bist irgendwie im Regionalkader und solltest dann direkt ins B-Kader kommen, oder? Das ist so ziemlich unmöglich. Und das ist so das gewesen, was mich dann sicher in dieser Zeit extrem begleitet hat.
Also man muss vielleicht das kurz erklären. Also eben mit 15, zu unserer Zeit, jetzt ist glaube ich 16, kommt man in die Fisserie, also dann fahren die Fissrennen verfahren und dann geht es noch weiter in die Europacup, wenn man gut ist, und dann in die Weltcup. Man kann aber auch alles miteinander fahren, also schliesst das eine, schliesst das andere nicht aus. Und dort fährt man eigentlich gegen alle, also wenn ein Fissrennen, wie zum Beispiel die Schweizer Meisterschaft, meine erste ist dort im Mächse Flug 2000, im ersten Fissjahr eben. Ja. Bin ich mit dem Vogrüning am Lift gewesen, zum Beispiel. Also du fährst dann auch gegen die direkt und bist dich dann eigentlich am Führen arbeiten mit der Startnummer, und wenn du nicht genug gut bist, heisst es mal, jetzt kannst du an Europa Cup, dann musst du wieder für arbeiten, darfst mal ins Weltcup rennen, wieder für arbeiten mit den Nummern etc. Und natürlich umso später du anfährst mit diesen Nummern, weil am Anfang hast du die höchsten Nummern, hast viele Punkte, dann musst du die Punkte runterbringen. Das braucht Zeit und das ist schon crazy, wenn du einfach 3 Jahre die Zeit nicht gehabt hast. Gerade in diesem Juniorenbereich, wo extrem viel geht, oder? Körperlich auch.
Ja, eben, das eine war so das Training gewesen, das völlig gefehlt hat, oder? Also auch körperlich bin ich natürlich nie gewesen. Ich bin irgendwie knapp wieder dort gewesen, wo ich mal gewesen bin in der IO, oder? Dadurch, dass nach den Verletzungen fährst du ja wieder ganz an einem anderen Ort an. Und das war nicht einmal gewesen, sondern eben mehrere Mal. Ja, und du hast es schön gesagt vorher, oder, das Führerschaffen in der Startliste ist ja im Skisport sehr entscheidend, weil ich sage immer so, Faustregeln oder etwa eine Sekunde auf 30 Startnummern ist die Piste schlechter. Und wenn du so 130 hast, ja, dann bist du am Start und weißt, okay, ja, so 6 Sekunden habe ich jetzt einfach schon Rückstand, oder? Schon nur, weil die Piste schlechter ist. Selbst wenn ich gleich gut fahre wie die Besten oder fast gleich gut fahre wie die Besten. Ja, und das ist das, was es schwierig macht. Das macht es sehr schwierig. Vor allem eben, wenn du dann den Druck hast, gerade sofort in einer Saison müssen Rennen gewinnen, um diesen grossen Sprung zurück überhaupt in ein Kader noch zu schaffen. Ja.
Wann sind so die ersten Erfolge gekommen? Also,
04-05 dann, ja. Also 04-0, ich bin 03-04 bin ich gefahren, Slalom, Riesenslalom.
Das erste FIS-Jahr war
03-04.
Und ein Jahr später sind schon...
Ja, also noch nicht Weltcup, 04-05 bin ich dann das erste Mal schnelle Disziplinen gefahren, weil wir eben gemerkt haben, hey, Slalom, Riesen, brauchst du einfach die 3 Jahre, dass du die Punkte runterbringst. Mhm. Oder du kannst nicht abkürzen. Ja. Jeder, auch ein Michaela, Odi, hat 1-2 Jahre gebraucht, um die Punkte runterzuholen. Oder? Und das ist so ein bisschen das Fazit. Und dann haben wir gesagt, also gut, versuchen wir es mit Abfahrt Super-G. Weil okay. Dort hast du halt fast nur gerade runter, also kannst kein, also hast viel weniger Gräben, heisst,
ja, genau. Bist
du nicht so entscheidend, oder?
Genau,
und dann bin ich dort mein erstes Fissrennen in Cortina gefahren und bin dann mit der allerletzten Startnummer beim zweiten Rennen, also es war wie immer ein Doppelrennen, gewesen, bin ich dann zweit geworden, ja. Und das war dann so Bäm, weil die vor mir war, war eine Weltcup-Athletin. Ja. Und dann haben sie mich sofort mitgenommen an die Junioren-WM, eigentlich nur wegen dem einen Rennen. Und an der Junioren-WM, das war dann meine dritte Abfahrt, gewesen, bin ich viert geworden.
Das war Bardonecchia gsi.
Bardonecchia,
genau. Die habe ich
genau.
Auch mal so nur schüch miterlebt.
Ja, bist du dort gsi?
Ja, ich habe probiert, den Titel zu verteidigen. Also wir haben ja mit dieser Hüfte.
Aber dann war es dort, gewesen, wo wir uns das letzte Mal wahrscheinlich gesehen haben. Es war doch so kalt, gewesen, weißt du, noch in diesem Hotel.
Ja,
so ich weiss noch, dann haben wir doch müssen... Ich habe mit der Daunenjacke geschlafen, das weiss ich noch. Boah, ist es kalt gewesen, in diesem Hotel. Sie haben nicht also die Italiener heizen die einfach nicht so wie bei uns. Ich habe gemeint, es war so kalt gewesen.
Ja,
also das ist so meine Erinnerung an Bardonecchia.
Ja, ich habe dort probiert, einfach nur... Also wir haben die Saison abgebrochen. Also ein Jahr davor Junior-Weltmeister, nachher die Saison angefangen, die neue. Nach einem Monat die Hüfteprobleme, die Saison abgebrochen.
Stimmt, und dann bist du nur das eine Rennen, bist du gekommen.
Du probierst noch den Titel zu teilen.
Mal, das mag ich mich im Fall erinnern. Du
hast noch gespritzt und
anderthalb
Monate müssen auf den Tag warten und irgendwie gleich weiter trainieren. Das ist eigentlich völlig verrückt heutzutage. Und dann bin ich nur den Slalom gekommen, irgendwie vor dem Ziel rausgekippt, wäre aber, glaube ich, auf Podestkurs
gewesen.
Und nachher dort ist eine kleine Welt zusammengebrochen, da ist eine Saison, dort war die Karriere vorbei.
Ja.
Aber darum war Bardonecchia jetzt nicht so gut in
Erinnerung.
Aber dich ist von dort an noch...
Ja, das war dann der vierte Platz gewesen und du weißt aber, wie es ist, oder? Du brauchst an einer Junioren-WM Top 3, damit du ins B-Kader kommst. Genau. Und das C-Kader ist für mich nicht mehr in Frage, weil ich schon zu alt war, oder? Und dann habe ich gewusst, ich habe es immer noch nicht. Und dann ist die Saison so vor sich eingeplätschert. Und weißt du, wie es ist mit der schnellen Disziplin? Oder es ist alles abgesagt worden und dann verschoben. Und dann bin ich Junioren-SM gefahren, dann bin ich raus. Und nachher Schweizer Meisterschaft bin ich auch raus. Und dann so, okay, wow, jetzt mit diesen 3 Resultaten, oder? Kommst du ja nie hin. Und dann hat mich der Trainer vom Europacup angerufen und hat gesagt, hey, wir gehen an die Österreicher Meisterschaften, die sind auch verschoben worden. Darum haben wir sich überhaupt fahren. Willst du mitkommen? Dann hat gesagt, ja, sicher will ich mitkommen. Und dann bin ich dort hin, Spitztal, und dann habe ich dort gewonnen.
Oh, österreichische Meisterin?
Also ja, nicht offiziell. Offiziell wirst du ja nicht. Ja, weißt du, wie es ist umgekehrt? Bekommst du nicht offiziell einen Titel, aber ich habe natürlich Punkte bekommen.
Ja.
Und hatte dann ein 8. damals noch, oder? Also Minimumpunkt. Und bin dann 35. in der Weltrangliste. Und dann haben sie mich müssen nehmen. Ja, dann habe ich BK oder die harten Selektionskriterien geschafft. Also die über die Fisspunkte.
Ja.
Und dann haben sie mich müssen nehmen,
Wie ist es weitergegangen?
Dann bin ich in die Europacup-Mannschaft gekommen. Das war lustig. Erstes Training. Und der Trainer, wo mein Trainer war, dann lang, ist gerade frisch von Spanien zurückgekommen. Der hat mit der Maria Rienda Contreras geschafft vorher. Und hat keine Ahnung, also hat null Ahnung gehabt, wer ich bin oder so. Und das sind wir das erste Training haben wir absolviert. Und nach dem Training hat er mir gesagt, bist du sicher, dass du in der richtigen Trainingsgruppe bist? Und ich so, also, ja, warum? Er so, ja, du kannst nicht einmal eine richtige Abfahrt zocken. Ich so, sorry. Ja, ich habe doch keine Ahnung von Abfahrt. Ich meine, wie fangen sie 6 Abfahrtsrennen in meinem Leben gefahren? Also ja, die IO-Abfahrt, das sind schnelle Riesenslalom.
Also Zuhörerinnen und Zuhörer können sich glaub, das nicht vorstellen. Was bedeutet, wenn du einfach die ersten 3 Jahre weg bist und du hast so wenig Rennen gebraucht in Junior-WM.
Hey, es ist völlig Wahnsinn gewesen. Also, weißt du, und ich habe ja auch nicht gewusst, was passiert. Also ich habe irgendetwas gemacht und bin einfach gefahren und... Ich hatte wirklich die komischste Hockey und ja, weil ich habe das ja gar nicht gelernt, oder? Weil in der IO fahrst du ja gar... Also natürlich haben wir Abfahrt, aber das ist einfach ein schneller Riese. Weißt du, wie es war, oder? Das sind nicht richtige Abfahrt. Da hast ja auch nicht richtige Abfahrtski. Das wäre ja auch viel zu gefährlich. Und der hat sich einen Bruch gelacht an mir. Der hat gemeint, er sei im falschen Film, was er jetzt mit mir machen soll, oder? Aber ich bin einfach schnell gewesen. Ich bin einfach immer schnell gewesen. Und dann bin ich im Training schnell gewesen. Und dann haben sie mich mit dem Weltcup mitgeschickt. Dann bin ich im Weltcup schnell gewesen. Und dann hat der Cheftrainer damals entschieden, dass ich direkt Weltcup fahren darf. Und dann bin ich mein erstes Weltcup-Rennen gefahren, bevor ich je ein Europacup-Rennen gefahren bin.
Ich glaube, das ist okay. Das braucht es ja eigentlich zwingend auch nicht. Aber normalerweise...
Ja, nein, es war völlig Wahnsinn gewesen. Und nachher ist eben irgendwie mein sechstes Abfahrtsrennen von meinem Leben ist dann Lake Louise gewesen. Und dann erstes Training Bestzeit. Also nein, weißt du, völlig Wahnsinn. Im Nachhinein... Keine Ahnung, wie das gegangen ist.
Vor allem auch mit dem Umgang mental oder emotional. Wie gehst du mit dem um, das nicht...
Ja, und das Verrückte war, oder? Und das war ein bisschen schade. Aber logisch hätte das niemand auffangen. Aber mein Gefühl war immer noch, es ist zu wenig. Ich bin hinten drin, ich muss aufholen. Und ich habe so nachher riskiert. Und darum bin ich auch so schnell gewesen. Oder ich habe immer gedacht, das ist meine letzte Chance. Wenn ich jetzt nicht den Weltcup Vollgas fahre, dann bin ich nie mehr. Dann bin ich weg, oder? Und so das war das, was mich am Anfang mega getrieben hat. Und ja, ich meine eben nach der ersten Weltcup-Saison, 5 Top-10-Rangierungen, mein erster Podest, 5. an der WM.
Also,
nein, es ist völlig irr. Und weißt du, nachher, ich weiss noch, wie der Cheftrainer, wahrscheinlich hat er es nicht so gemeint, aber für mich, nachher bin ich 5. an der WM und er hat so gesagt, ja, hättest halt sollen die Medaille machen. Und das ist so, und im Nachhinein dachte ich so, wow, das ist mega... Ja, wenn ich jetzt sehe, so die 21-Jährigen, die nie eine Verletzung hatten, nichts. Ich meine, wenn eine 21-Jährige sich heute für eine WM qualifiziert, dann ist das riesig.
Das sind die Talente.
Riesentalent. Also und ich bin 3 Jahre habe ich verpasst und bin dort. Und alle waren enttäuscht, weil ich 5. geworden bin. Also ich am meisten. Und das ist so das, wo ich bin. Ja, eben, das war auch so ein grosser Grund, warum ich nachher meine Erfahrung der Michelle weitergeben wollte, als ich aufgehört habe, weil ich das wie ihr wollte, ja, ihr wollte so die Sicherheit geben, dass es das nicht braucht. Weißt du, so, ich hatte jemanden gebraucht, der mir gesagt hat, hey Dominik, es ist wirklich gut. Weißt du, chill's mal. Das hätte ich, glaube ich, dort schon gebraucht, oder? Weil es sind ja dann noch mehr Verletzungen gekommen, immer noch mehr. Weil ich einfach so viel riskiert habe. Ich habe jenseits riskiert. Ich habe null Erfahrung gehabt. Oder ich habe keine Trainingserfahrung gehabt, keine Rennerfahrung. Den Körper auch nicht, sind wir ehrlich, oder? Ich bin körperlich nie dort gewesen, wo ich hätte sein sollen. Aber ich bin einfach schnell gewesen. Und gepaart damit, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss, weil sonst ist meine Karriere vorbei. Und das war natürlich ein Horrormix gewesen, wenn du zurückschaust. Ja. Aber irgendwie, ja, hat es den auch gebraucht. Also, es ist mein Weg
und
ich bin auch mega im Frieden mit dem. Aber eben, ich versuche schon, wenn ich jetzt sehe, dass jemand in die Richtung geht, amix ein bisschen versuchen, dann so das Auffangbecken zu sein.
Ja.
Aber nicht, dass es viel gibt, die in die Richtung gehen.
Nein, da komme ich noch dazu. Dann lassen wir die Frage, den lasse ich gerne raus, die Frage. Kommt noch. Ganz wichtige, weil ich es jetzt schon rausgespüre, wie die Emotionen kommen. Dann ist ja dann, also das sind ja der Titel, der Schweizer Meistertitel.
Ist ganz am Schluss gekommen.
Der ist am Schluss gekommen.
Ja, ich bin ja, erst ganz am Schluss.
Also der nächste Titel ist schon der... Also
Weltcup, BA09, ja.
Jawohl.
Die erste Weltcup-Sieg.
Dann hast du irgendwann mal so gemerkt, jetzt habe ich das wirklich aufholen, jetzt ist gut, jetzt bin ich so Kader oder Nazi.
Und jetzt nachher ist eben das andere Knie gekommen.
Ja, ich kann übrigens aber, das erzählen, wie viele
Operationen ich habe. Nein, es ist so eine leidige Geschichte. Oder? Also, es ist wie so, kommst du vor wie so einem Hamsterrad und dann ist wieder Olympia gekommen, dann in Topform, dann wieder Verletzung und dann trotz Verletzung am Start, genau, und dann wieder umgekehrt auf Medaillenkurs, also same story wie bei dir in Bardonecchia und ja, es ist wirklich, am Schluss sind es 9 Operationen gewesen, unzählige Verletzungen mehr und am Schluss von meiner Karriere ist dann halt gleich noch die Spiele in Sochi gekommen, ja.
Willst du uns ein bisschen mitnehmen? Vielleicht in den Tag rein kurz?
Ja, kann ich gerne. Es war eigentlich nicht so eine einfache Saison gewesen. Ich habe recht knurzen. Ich habe gemerkt, dass es kommt langsam wieder, dass ich so das Vertrauen habe. Weil was ich schon damit gekämpft habe, ist, dass ich hatte all die Bilder natürlich noch im Kopf hatte. Und wir haben sehr viel müssen daran arbeiten, dass ich das konnte verarbeiten und überwinden. Ich war nie bewusstlos gewesen oder so. Also es ist alles sehr, sehr präsent, auch jetzt noch. Jeder Sturz. Und es sind viele wüste Stürze gsi. Und irgendein ist, ja, oder sagst du bei einem kleinen Kind, wenn du einmal die Heissherdplatte anlängst, dann machst du es nicht zweimal. Und ich habe es quasi schon 9 Mal gemacht, oder? Immer wieder mit dem Gleichen, mich verletzt. Und dann ist sie auch instinktiv. Es ist viel weiter als nur so, ja, ich habe Respekt vor dem Skifahren. Ich habe wirklich tief im Instinkt bremsen. Weißt du, und Margen eingebaut. Und an dem zu arbeiten hat recht lange Zeit gebraucht. Und ich bin nicht so ein geduldiger Mensch. Ja, das kann man vielleicht auch noch über mich sagen. Ich bin wirklich nicht so geduldig. Ich lerne es, aber langsam.
Jetzt darfst du es lernen, man hört es.
Ja, genau. Aber nein, und dann, ja, ist jetzt viel gebraucht. Ich hatte kein Podest in dieser Saison. Viel Top 6 Rang, also so Top 10, Top 6 Rangierungen, aber ich habe so gefunden eigentlich.
Ziel, gleich so, ja, Medaille, wenn es gut läuft.
Also sonst musst du ja nicht gehen. Ja. Also ganz ehrlich. Sonst musst du nicht gehen. Und das war wirklich so eine Überlegung, wo ich vorher gefunden habe, ja, muss ich wirklich jetzt einfach sagen, hey, ich überlasse den Platz den anderen.
Okay.
Oder? Weil eigentlich,
gut,
ja.
So viele sind dann nicht besser gewesen.
Ja, wir sind fast schon 6 gewesen, die sich für die Abfahrt qualifiziert haben. Das heisst, wir müssen Quali fahren, oder? Okay. Und das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht kann. Also, ja, ich weiss nicht, ob dich, also, Killerinstinkt habe ich eben überhaupt nicht kennen.
nicht ab.
Und nein, wirklich. Und ich habe es gehasst. Ich finde, im Skifahren kannst du dem so schön ausweichen. Weißt, kannst einfach so deine Fahrt fahren und dann mal schauen, was die anderen machen. Und ja, wenn du so Quali fährst an Olympia, Abfahrt.
Das ist nicht cool.
Also, nein, ist nicht cool. Ist einfach nicht cool. Und ich habe gehadert mit dem, dass ich mich nicht mit den anderen, sondern dass ich mich in die Position gebracht habe, dass ich überhaupt habe müssen Quali fahren, weil es ist das einzige Mal gewesen. Ich war sonst immer gesetzt oder nicht gesetzt. Oder gar nicht, also Super-G natürlich häufig gar nicht aufgestellt. Und dann hat dann mein Mentalcoach mal gesagt, ja, wenn es dich so stresst, gibst halt den Platz her. Oder eben Super-G, Kombi, Riesenslalom bin ich gesetzt gewesen. Und dann habe ich so gefunden, du hast also wirklich überhaupt keine Ahnung, von was du redest. Ich gebe sicher nicht meinen Abfahrtsplatz her. Oder ich meine, Abfahrt ist halt gleich Abfahrt.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn du nicht schaffst, wenn du es nicht schaffst, etwas aus dir rauszukratzen, um die 4 Plätze zu kämpfen, dann musst du mir erklären, wie du eine von diesen 3 Medaillen holen willst. Und dann ist so etwas eingerastet. So ein bisschen, kann man wirklich sagen. Und dann habe ich gemerkt, hey, auch wenn das jetzt völlig gegen das ist, was für mich stimmt, wenn es das nicht ist, ja, so hat es sich angefühlt. Also es war nicht mein Charakter, aber da musst du jetzt einfach durch. Und du musst halt auch deinen Platz erkämpfen. Ja. Und ja, das habe ich dann gemacht, beste Zeit im Abschlusstraining. Und dann habe ich gewusst, es ist sehr vieles drin. Ja, es war eine Strecke, die schon mir sehr gelegen ist. Ja. Sehr komplette Strecke, wo so ein bisschen alles hast müssen können. Also gleiten, springen, technisch. Und dann, eben, das ist jetzt alles vor dem Tag gewesen. Wir haben eigentlich nur über den Tag reden. Aber der Tag war nachher wie eigentlich einfach automatisch gewesen. Also der Tag war nur noch gewesen, alles, was ich trainiert habe dort an, alles, was ich aufgebaut habe, dort an abrufen. Und ich bin eigentlich sicher gewesen, am Tag vorher, dass es eine Medaille gibt.
Ja.
Wirklich sicher. Und das habe ich sonst nie in meinem Leben gehabt.
Okay.
Ich habe es wirklich gewusst. Ich hätte nie können sagen, welche Farbe. Also, es war ja auch mega knapp gewesen, aber ich bin sicher gewesen, es gibt eine Medaille.
Gleich auf mit der Tina Mansee.
Ja, eben. Zeitgleich. Gold, ja. Und nachher ist mir wirklich schlecht gewesen am Start. Weil es hat einfach so viel Energie gebraucht, das zu machen. Also auch so ein bisschen, eben, was ich vorher beschrieben habe. Und ich habe wie so gewusst, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich es zusammenbringe, dass ich noch die Energie habe, um mich in diesen Zustand zu bringen. Und dann war es noch mehr so, gewesen, ja, dann nütze ich jetzt die eine Chance, die noch übrig ist. Oder? Ja, und dann, der Lauf ist wirklich, also besser kann er nicht fahren.
Ja.
Sorry, besser kann er wirklich nicht fahren. Und dann bin ich auch durchs Ziel und ich habe gewusst, Fabian ist super gefahren, oder? Und ich meine, wir haben eben, du hast sie auch erlebt, wir haben unser halbes Leben zusammen verbracht und ich habe am Start gesehen, wie sie gefahren ist und ich habe gewusst, wow, es wird schwierig zum Schlagen. Und darum, im Ziel ist mir wie so wichtig gewesen, ich will meine Leistung beurteilen und dann schaue ich erst, ob es gelangt hat oder nicht. Und ich akzeptiere, egal was dann dort steht.
Ja.
Das ist mir auch wichtig gewesen. Und dann habe ich zuerst so am Boden geschaut und habe so gedacht, mal, es ist perfekt gewesen. Ich kann nicht mehr. Und wenn es Fabian besser war, dann hat sie so etwas von verdient, oder? Und dann war aber halt grün gewesen. Und ja, nachher ist die Zeit dran angefangen. Aber für mich hat es gestimmt von dem an. Wo ja. Ich so wie für mich musste sagen, hey, es war perfekt gewesen, besser kann ich nicht.
Bist du nachher noch eine Saison gefahren?
Nein. Nachher bin ich noch eine Saison gefahren, ja. Und dann habe ich aufgehört, ja.
Also dann ist noch die Schweizer Meistertitel
gekommen. Ja, genau. Allerletzten zwei Rennen habe ich gewonnen. Der Riesen und die Abfahrt. Ja, schön. Okay, schöner Abschluss.
Unterschreiben sofort. Ja, unglaublich.
Ja.
Dann gleich Wort, dann bist du gsi
29.
Ja, nicht einmal.
Nicht einmal 30, ja. Also knapp 30, ja.
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 Schön. Ja, das scheint ein Eindruck. Ich finde das sehr schön auch. So ein bisschen,
ja, es ist auch viel andere. Glück gewesen. Du weißt, wie es ist. Es hängt so viel, man kann so viel machen, dass es richtig kommt. Man kann so viel machen, dass es falsch kommt. Und am Schluss ja, sind dann teilweise auch so ganz kleine Momente, wo in die eine oder andere richtige Karriere kippt.
Mhm.
Und meine ist dann halt gerade noch so im letzten Zwick in die eine Richtung gekippt. Oder? Und, mhm. und deine ist in die andere Richtung gekippt. Und was du mitnimmst, ist ja gleich, also mir geht es so, ich bin gespannt, was du sagst, aber ich habe nie nach dem Ende von meiner Karriere geträumt von dem Tag.
Ja.
Von dem 2014 Tag. Ich habe immer geträumt von Intervalltraining mit okay. der Tschüss und der Claudia in Trübsee rauf und so okay. Zeug. Das ist das, was mir geblieben ist. Ganz ehrlich.
Also
einfach so die Sachen.
Ich wollte fragen, wenn du so ein bisschen die Metaperspektive gehst ja. und von der Bahn schaust. Einfach, wenn man über die Skikarriere redet, was ist dort so, genau, was ist geblieben?
Sachen sind geblieben. Ich könnte noch, glaube jedes, weißt du noch dort IO, was ja, ist das gewesen? Punkterennen im Schwarzsee, wo wir dort, Abfahrt. Ich meine, das war so ein Ziehweg mit Hasenecken.
Und der Mike Schmid, also der
der Mike,
der
Zweite,
ist ja du schon eins.
Ja, ist ja riesig, ist er gewesen.
Wir sind hinten drin im Wachstum, ja, Manuel und ich, weiss, wir sind eingestanden. Der ist vor mir aus dem Start und hat zweimal gestöckelt und ich etwa siebenmal gestöckelt.
Ja, ja.
Was ist da?
Ja, es ist so mega flach gewesen, ich weiss noch. Ja,
oben die,
eben so Sachen, dort kann ich mich noch fast an alles erinnern.
Sachen,
ja. Und dann nachher im Weltcup, Jesus Gott, ey, manchmal bin ich so, nein, da bin ich nie gewesen. Mal, da bist du gewesen. Michel, jetzt letztes Mal habe ich behauptet, ich sehe nie zu Gran Montana die neue Strecke gefahren. Okay. Nachher hat Michel das Video geschickt. Ich so, ups. Ja,
das,
also.
Ja, ist noch spannend. Also, weißt, man kann ja gewisse Sachen auch vermeiden oder dissozieren, aber das hat ja mit dem, ja, dem sind nichts zu tun.
Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast
so eine Freude dabei gehabt und so eine Intensität.
Ja, und am Schluss musst du überlegen, von meiner Karriere, von allen Rennen, es sind die Weltcup-Rennen mit Abstand die meisten gewesen. Ich bin viel weniger sonst Rennen gefahren, mhm. oder? Es ist wie das gewesen, was am meisten sich dann wiederholt hat.
Ja, oder auch wenn du so die Flow-Zustände, ich weiß nicht, ob du das kennst,
ja, sicher, Runde, ja.
dann bist du im Ziel und du hast keine Ahnung, wie gefahren bist. Weißt, ja. einfach
wobei, mehr. Das sind schon die schönen, das sind die schönen Momente, die bleiben. Mhm. Also wir sind die geblieben. So die Rennen, wo ich so gefahren bin, dort kann der noch jedes Hügel aufzeichnen.
Ach schon? Ja. Also mir ist es eher so gegangen. Ich bin
hast du gar nicht mehr gewusst.
Und ich war im Ziel und das sind, ich hatte das zwei, drei Live so gehabt. Da bin ich brutal schnell gewesen.
Ja.
Und dann bin ich irgendwie rauf und so gesagt, und da hast du es gar nicht gecheckt, oder? Ja, gute Zeit. Das war irgendwie ein zweiter Physio. Bist wieder rauf, oder? Bist irgendwie die 30 rein, 28 ist, hast du das zweite fahren, ja. Bist oben, das Zeug genommen, bist rauf, Start, und dann so, du führst immer noch irgendwie das 14 im Start.
Wahnsinn,
und
ich so, ja. Hä? Ja, und hast weißt gar so, nicht so mitbekommen.
Und du weisst nicht mehr vom Lauf. Und ja. dann schaust du das Video an und du hast gar nicht mehr so die Zustände.
Ja.
Crazy.
Ja, das habe ich schon auch gehabt, aber ich glaube, bei mir ist es dann so viel später gekommen, dass wir schon so viel gemacht haben dafür, dass wir überhaupt in diesen Zustand gekommen sind, dass es dann wie auch...
Du hast das Mentaltraining auch angesprochen.
Ja,
also du hast
auf
bereits...
einer gewissen Ebene dann hast du können wie mitschneiden. Aber ja. schon auf einer ganz anderen als sonst. Ja, ja, ich habe Mentaltraining. Also ich bin echt gezwungen worden von meinem Arzt, eben, wo ich so viele Verletzungen hatte. Der hat gesagt, hey, vielleicht hat es einen mentalen Hintergrund für die vielen Verletzungen. Und der hat mich dann zu meinem Mentalcoach geschickt und hat eigentlich gesagt, er muss das grüne Licht geben, dass ich überhaupt darf.
Okay.
Also, dass er mich weiter unterstützt.
Ja, eben, wir haben jetzt auf der Sonnenseite und Schattenseite geredet. Also, die ich habe das Gesetz von der Polarität, wo das ja aussagt. Also, es gibt nichts ohne das andere. Und es wechselt auch immer wieder. Mhm. Und da kommen wir zu unserer zweiten Gemeinsamkeit, die ich wirklich sehr gut nachfühlen kann. an einem anderen Gelenk. Also, du hast dich unzählige Mal eben verletzt am Knie, 9 Operationen hast du gesagt. Wie geht's dir jetzt?
Hey, mega gut. Ich muss wirklich sagen, es geht mir mega gut. Holzanlänge. Ich kann wirklich alles machen eigentlich im Alltag. Ja. Also ich habe kaum Schmerzen, ich kann fast jeden Sport machen. Ich behaupte, ich kann nicht länger als 45 Minuten joggen, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das hauptsächlich behaupte, weil ich nicht gerne joggen.
Alles klar.
Ja.
Wie schaust du auf die Zeit zurück, also die Schicksalsschläge? Das ist ja schon, ich denke, da ist auch etwas Grösseres dabei. Klar hast du gesagt, ich habe bewusst riskiert, also trage ich eine Verantwortung dafür, logisch, absolut. Die haben wir immer. Aber wie schaust du ein bisschen auf das zurück? Ich probiere es meinen Klientinnen und Klienten das Geschenk dahinter zu zeigen. So ein bisschen, hey, das Knie will er, oder das bei dir auch das Knie, ich sage immer das Knie, oder bei mir die Hüfte, das will dir auch helfen, das will dir etwas über das Leben erzählen, das will dich auf etwas aufmerksam machen. Man sagt auch, der Dieter Lange sagt, krank sein, heisst auch, dass du irgendwo Wahrheit nicht gesehen oder du vermeidest, anzuschauen.
Darum hat mich eben mein Arzt geschickt. Uh-huh. Also ja, ganz ehrlich. Ich sage, mein Knie war ein Lehrmeister.
Ja.
Ein Lehrmeister. Eben im Sinne von all das, was ich vorher angesprochen habe. Ich habe sicher eine grosse Verantwortung dafür, dass ich so viele Verletzungen hatte. Ich muss aber schon fairerweise sagen, die grösste Verantwortung ist drin gelegen, dass man nach dem Kreuzband, dass ich eine Komplikation hatte und die falsch diagnostiziert wurde und dann falsch behandelt wurde und ich durch das einfach eine nicht mehr funktionale Kniescheibe hatte.
Okay.
Und die ersten 5 Operationen sind null meine Schuld. Also es sind auch keine Stürze oder so. Es sind alles Sachen, die Komplikationen sind vom Kreuzband. Und wenn nachher mit so einem Defizit in eine Karriere gehst, ist es mega also ich bin mir nicht böse, dass ich so viel Risiko genommen habe, weil ohne das hat es gar nicht mehr gelangt, ganz ehrlich. Weißt, es war sicher nicht vernünftig gewesen und es war sicher nicht, gewesen, was ich den Jungen heute rate, aber wenn du an so einem Punkt bist in deiner Karriere, wo ich war, dann ist es eigentlich unmöglich. Und dann musst du halt etwas versuchen, wo halt dann ein gewisses Risiko beherbergt. Aber ich habe mega viel gelernt und hey, am Schluss muss ich auch sagen, Schicksalsschläge, es sind Knie. Mir geht es mega gut heute. Weißt du, da gibt es ganz, ganz anders. Und wenn das Rucksäckli, sehr kleine Rucksäckli ist, den ich tragen muss, dann trage ich das mega, mega gern.
Was ist die Lehre daraus von deinem Knie? Also wie du vorhin gesagt hast.
Hey, ganz viel. Also eben Geduld. Geduld. Habe ich wirklich auf die Härtetour müssen lernen. Also als ich das Gefühl hatte, ich könne nach, weiss auch nicht, wie viele Monaten schon wieder Rennen fahren und also es ist ja nicht beim ersten Mal, hat es schon gelangt, oder? Also ich musste es ja mehrmals merken. Ich glaube, das ist so die allergrößte Lehre. Und nachher halt einfach auch, so mit der eigenen Energie gut umgehen.
Ja.
Also wie viel gebe ich, wie viel bekomme ich, wie viel lade ich auf, wenn, was. Schon wichtig, oder? Nicht so einfach bis zum Letzten gehen, bis es einfach nicht mehr geht, oder? Ich glaube, das ist schon auch etwas gewesen, wo sehr wichtig war und wo mir heute noch hilft, ja.
Ja, ich glaube, anhören, wenn der Körper
das
sagt, eben wie vorhin gesagt, oder? Wo darf ich nachher vorne noch lernen?
Ja.
So ein bisschen, wirklich zu hören, hey, eigentlich hast du es schon gemerkt, am Morgen, warum bist du jetzt, hast du das Gefühl, musst du das und das reinbiegen und die Konsequenz, die sich dann nach sich zieht. Bringen wir wieder ein Licht ins Dunkle und kommen wir zur Freude. Das habe ich vorhin gemeint, ein ganz wichtiger Motivator im Leben. Aktiviert ja auch Dopamin, Neurotransmitter. Und das können wir ja wirklich auch bewusst ausschütten, wenn wir das wollen. Wenn wir unseren irgendwo Visionen folgen, können wir Menschen anstecken, die Komfortzone verlassen, feiern Erfolg, ohne dass vielleicht das Ergebnis sogar wichtig ist. Weil halt der Weg das Ziel ist, oder? Der Weg mit Freude zu gehen. Und das ist ja dann eigentlich der wirkliche Erfolg. Welcher Weg hat dir am meisten Freude bereitet? Ist das die Ski-Karriere gewesen? Und jetzt kommen wir noch ein bisschen zu anderen Sachen, die Dominik gemacht. Die Ausbildung zur Kampfflugzeugpilotin mit der Schweizer Armee, das Masterstudium Physik an der ETH, die Haute Route, von Chamonix nach Zermatt, mit dem Franzi. Oder das Mami werden.
Also ich muss eine kleine Korrektur machen. Ich bin nie zur Kampfjet-Pilotin ausgebildet worden. Also ich habe Selektionen gemacht. Selektionen, ja. Das ist noch ganz, ganz einfach mit so kleinen Piper-Cessna. Also nicht, dass man sich da weiss auch nicht was vorstellt. Aber es hat mal so eine Schlagzeile gegeben und die Schlagzeile werde ich nie mehr los. Aber ich bin nachher... Nein, das auch nicht. Nein, ich bin Berufspilotin in der Zwischenzeit. Das bin ich, aber also normal, kommerziell nicht mit der Armee. Aber ich habe die Flieger eigentlich kennengelernt über damals noch FVS, hat es geheissen, heute Sphere, sehr empfehlenswertes Selektionsprogramm, hat mich wirklich auch vieles über mich selber gelernt. Was ist am... Ich finde eben, alles ist mein Weg. Alles ist mein Weg, alles gehört zu mir und das ist auch das mega Schöne an meinem Weg, dass er so unterschiedlich ist, dass jeder Tag so viele verschiedene Facetten hat, dass auch jeder Weg teilweise auch ein Wegabschnitt war, oder? Ein Autoroute war ein Wegabschnitt. Oder eben auch meine Skikarriere war ein Wegabschnitt, wo jetzt natürlich ruht. Und ja, für mich macht das alles aus, wer ich am Schluss bin. Und ich glaube, so dass der Weg das Ziel ist, oder ich habe immer gesagt, für mich ist es so, solange ich mich noch entwickeln kann, in irgendeinem Bereich, ist der Weg nicht fertig. Und das ist, glaube ich, so das gewesen, was mich auch noch in den schwierigsten Momenten angetrieben hat, um weiterzugehen. Weil ich gesagt habe, hey, es ist noch nicht fertig. Es gibt noch, ich kann noch mich entwickeln, ich kann noch schneller werden, jetzt skitechnisch, oder ich kann noch sehr viel Potenzial in anderen Bereichen, oder? Und das ist so ein bisschen das, wo mich, glaube ich, am meisten begleitet.
Und jetzt Mami.
Jetzt Mami, ja. Ja.
Also ich rede ja, wenn ich wieder fürstlich gehe, ins Skigymnasium, und da trifft man manchmal alte Kollegen, die da waren, da gibt es schon Sendungen, die sagen, ich würde nie mehr auf Stamms. Aus den und diesen Gründen.
Ja, du bist Stamms gewesen, gell? Stamms, ich muss mich erinnern. Ja.
Und eben so, und ich, wenn ich zurückschaue, obwohl ich auch jetzt ein bisschen gebeutelt worden bin, also ich habe mittlerweile künstliche Hüfte und bin immer noch ein bisschen am Arbeiten mit dieser Geschichte, schaue ich gleich mit Freude zurück. Mhm. Sage, hey, es hat ganz viele schöne Momente gegeben, wie es du auch beschrieben hast. Autoroute. Da wollte ich noch ein bisschen drauf. Kann man sie nachschauen?
Ich glaube, es gibt auf SRF Play oder so. Ja. Also ich meinte es einmal, es würde mich erstaunen, wenn sie da abgenommen
haben. Ich habe auch gesehen, mein Papi hat gesagt, musst schauen. Und er ist so Bergenfan und so. Ich habe gesagt, ja, sicher. Und bin ich wieder zusammengeguckt. Und dann habe ich Dominik und Franzi. Spannend. Willst du uns noch kurz auf die Autoroute mitnehmen? Also hätte was das mit dir... Ich meine, es ist nicht ohne. Chamonix auf den Markt. Oder ich frage jetzt
gerade,
wie ich es in die
Nähe bringe. Es war so etwas, wo... Eben, ich habe sehr wenig Berg... also Tourerfahrung, ganz ehrlich. Ja. Das sieht man ja auch in dem Doc, wenn man mal genau schaut, wie ich Spitzkehren mache oder nicht mache. Und das war aber auch so ein bisschen der Reiz gewesen. Ich habe gewusst, hey, das ist schon eine riesen Kiste. Also rein von der Exposition am Berg gegenüber. Ich habe sehr Respekt, muss ich schon sagen, vor der Natur. Ich bin immer in den Bergen aufgewachsen, aber so alles, was neben der Piste ist, was im Hochgebirge ist, ich habe einfach viel erlebt. In meinem Umfeld. Und
ich würde sagen, also wir schauen hier an eine Wand an, in Engelberg, wo es immer wieder Leute gibt, oder die zu früh reingehen. Und
und ich glaube, darum habe ich immer gewusst, hey, so ein Autoroute, das wäre jetzt nicht etwas, was ich für mich angepackt hätte. Also schon gar nicht allein, wenn dann mit einem Bergführer. Aber ich habe gewusst, wenn ich nicht einen Grund habe, um das zu machen, dann nehme ich mir nicht die Woche Zeit, weißt, so ein Gang, also in meinem damaligen Leben, so jetzt könnte ich es mir easy vorstellen, aber in meinem damaligen Leben, so eine Woche blockieren, ich so denke, nein, eine Woche blockieren, boah. Nur für das, weißt, ist eben so mit allem, was ich gemacht habe, ist es schwierig gewesen. Und dann ist die Anfrage gekommen vom Fernsehen und ich war sonst immer sehr zurückhaltend gewesen mit Anfragen vom Fernsehen und habe so gefunden, hey, mal, das würde mich eigentlich reizen, das mal zu erleben. Und es ist eigentlich noch eine lässige Kombo, oder? Dann hast du mal wieder etwas gemacht und hast etwas erlebt, wo du wirklich gerne würdest erleben. Ja, und dann sind wir dort gegangen und das ist schon sehr eine prägende Erfahrung gewesen. Und es ist eine Herausforderung. Ich glaube, körperlich ist es eben, es kommt darauf an, in welchem körperlichen Zustand du bist und wie viel Erfahrung du hast. Was mich am meisten herausgefordert hat, war damals die Hitze gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und mit dem habe ich null gerechnet. Ich war auf alles vorbereitet gewesen. Doppelte Daunenjacke und vier Daunenhändchen und Sturm und alles. Aber dass ich wirklich an der Hitze leide, habe ich nicht gedacht. Ja. Ich habe wirklich, also meinte dann habe ich sicher zu wenig getrunken. Aber ich habe nichts mehr gehabt. Also ich habe so viel mitgeschleckt und das war zu wenig gewesen. Ja. Und ich habe zum Beispiel nur dunkle Unterziehwäsche dabei gehabt. Und einfach nicht gedacht, dass ich dann dort wirklich leide drunter, dass ich nicht irgendein weisses Shirt dabei habe oder so. Also ja, das sieht man ja dann auch. Ich habe ja dann alles abgezogen, was ich noch konnte. Also es ist ja. Und das zeigt einiges mehr, oder? Du kannst einiges planen und häufig kommt es anders, als du denkst. Und eben dort ist das in einem sehr geführten Umfeld gewesen, was mit dieser Exposition für mich halt so smooth war. Oder mit, ich weiss nicht, wie viele Bergführer das wir dabei hatten. Ja. Und wir haben auch noch verschoben wegen dem Wetter. Und das ist super gewesen. Ich hätte das sonst sicher nie gemacht, ja.
Masterstudium Physik, das macht man ja auch nicht einfach so. Also gut, das kann ich jetzt sagen, weil ich nicht so der Zahlenliebhaber bin. Aber ja, nein, Physik, also gerade wenn ich wieder denke, das graut mir beim Gimmi.
Ja, aber du erinnerst dich, wie ich war. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich war ja immer der Mega-Nerd, oder? Ich meine, ich war immer der Mega-Nerd. Ich war früher viel mehr der Nerd als heute. Also hättest du mich können, jagen mit gewissen Sachen, die ich heute mache. Ja, und das ist eigentlich so tief mein Wesen, oder? Mhm. Ich bin wirklich ein Zahlenmensch, ja.
Ja.
Ja, sorry.
Macht nichts. Aber ich spüre, also wenn man jetzt vom Kopf oder Herzmensch redet, also du wirst, wo wirst du?
Ja, das finde ich mega schwierig bei mir. Das finde ich wirklich schwierig. Und das ist das, was den Leuten auch schwerfällt bei mir, glaube ich. Weil du kannst mich nicht, ich glaube, ich...
Muss man nicht.
Ja, aber es ist schwierig, weil die meisten Menschen haben eine klare Präferenz und ich kann es nicht, ja. Ich kann es wirklich nicht.
Nüsst das, ich finde das super. Du machst aber auch noch anders. Du trittst als Botschafterin auf für diverse Stiftungen, als Referentin oder Speakerin im Neudeutsch. Ich kann mir vorstellen, alles auch sehr erfüllende Privilegien.
Extrem. Also das eine ist auch mir wichtig, eben Botschafterin für Stiftungen, ist mir halt auch wichtig, etwas zurückzugeben von dem vielen Privileg, das ich bekommen habe. Ja. Also ich sage immer, hey, wenn du in diesem Land geboren bist, hast du schon mal einen Lotto-Sechser mit Zusatzzahl gezogen, sind wir ehrlich, oder? Und wenn du dann noch gesund bist und bleibst, dann sowieso. Das ist schon in den meisten Fällen so. Und wenn du dann eben in anderen Ländern unterwegs bist mit dem Roten Kreuz oder so, das erdet dann schon sehr. Es macht er auch wieder bewusst, eben, über was für Probleme wir Tag ein und Tag aus diskutieren. Das ist mir auch immer ein grosses Anliegen gewesen, etwas zurückzugeben. Und als Referentin seit jetzt mehr als 10 Jahren auf der Bühne zu stehen, das hätte ich nie gedacht, als wir angefangen haben mit dem. Es ist eigentlich eine Notlösung gewesen.
Machst du es nicht allein,
gell? Nein, mit meinem Mentalcoach zusammen.
Okay, das ist immer ein... Ja.
Also meistens, es gibt einzelne Auftritte, wo ich allein bin, aber meistens sind wir zusammen. Und es ist eigentlich wirklich lustig entstanden, eigentlich aus der Not. Ich habe nach Olympia so viel Mail bekommen, dass mein Mail-Posteingang zusammengebrochen ist. Ja. Und jedes Mal, wenn ich sie beantwortet habe, sind wieder so viel gekommen. Und Post hatte ich häufenweise gehabt. Also da im hinteren Zimmer ist wirklich so zwei Häufen Post, ein Jahr lang unbeantwortet, nur sortiert von meinen besten Freundinnen und meiner Mami, dass ich wenigstens noch die Rechnungen finde darunter. Und ich habe wirklich gewusst, wie gehe ich mit dem um. Mega viele Anfragen, mega viele Sachen, auch sehr persönliche Sachen. Also, weil es halt die verrückte Geschichte war, hat es irgendwie die Menschen berührt. Und ich habe viel mit meinem Mentalcoach über das geredet, weil es mich auch ein bisschen... es war schwierig zu einordnen. Also musst du dir vorstellen, ich bin in ein Restaurant, gehe zu Nacht essen und dann serviert die Tochter von heulen. vor Freude. Okay. Und ich habe wildfremde Leute haben mich auf der Straße umarmt und haben davon zittern und so. Also es ist wirklich sehr extreme Reaktionen gewesen und schön, weißt, mhm. aber für mich auch überwältigend. Und auch was mir die Leute geschrieben haben, eben von, weißt, wenn wir von Rucksäckchen reden oder von schweren Schicksalsschlägen, viel, viel schwerer, wo sie irgendwie Inspiration gefunden haben, habe ich wie so gemerkt, hey, es ist schon meine Geschichte, aber es ist irgendwie viel mehr. Ich, mhm. nicht, ich bin wie per Zufall dort innen gelandet, ja, weißt du, wie ich meine? Und das war noch schwierig gewesen. Und dann haben wir eigentlich wie gesagt, hey, wir müssen etwas zurückgeben.
Ja.
Wie? Oder? Und das war dann unsere Art gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir machen den Vortrag und dann auch ein Buch.
Ja, genau.
Und dass wir die Leute können etwas ja mitnehmen können. Ja. Für sich, ja. Und dass das jetzt so lange immer noch die Anfrage ist. Also wir sind jetzt wieder mega weit rausgebucht. Also ist mega schön. Und ja, eigentlich nur, glaube von Mund zu Mund die Leute mhm. erzählen. Mhm. Und das ist auch schön, ja. Macht mega Freude.
Also ich gehe hier nicht raus, wenn du mir nicht versprichst, dass man am Flowy New Festival auf der Bühne stehen wird mit
deinem Vokal-Coach. Hey, das kann ich fast nicht. Nein. Kannst du da bleiben, es gibt Feinde. Das ist gut.
Mit Essen kannst du mich immer holen. Ja, das sind ja auch so ein bisschen, sind ja Visionen. Also gut, als Skifahrer, das wissen wir wirklich, das geht tief. Da schaffst du mit Bildern und mit einem Lauf durchgehen. Das ist auch Visualisieren, das Wort steckt auch drin. Würdest du dich als Visionärin bezeichnen?
Ui, nein.
Ich frage das immer und es ist ja so, ja, es gibt geteilte Antwort. Das ist immer, wie man es subjektiv auch interpretieren.
Nein, hey, ich würde sagen, ich habe nichts Neues erfunden. Also das ja, ist so, gut, wie ich musst, visionär ja. empfinde. Mhm, ich ja, bin sicher stimmt. einen Weg gegangen, wo vor mir noch nicht viel gegangen sind. Mhm. Aber nicht freiwillig, sind wir ehrlich. Nein, darum, nein, ich empfinde mich nicht so.
Ja, wenn jetzt du aber so Visionen hast im Kopf oder ein Ziel oder einen Wunsch, einen Traum, das in deinem Herz trägst, hast du dann ein Hilfestellungstool für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, probier es mal auf diesem Weg.
Hey, ich habe ganz, ganz viele Werkzeuge ausprobiert während meiner ja. Karriere. Wir haben immer auch wieder neue müssen erfinden oder entdecken, weil halt vieles funktioniert hat, bis es nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Ich glaube, so das Allerwichtigste ist, eben versuchen immer wieder etwas Neues, Sachen, die nicht mehr funktionieren, lassen gehen. Das finde ich auch schwierig. Ja, also finde fast schwieriger, als etwas finden, das funktioniert, habe ich dann gefunden, etwas gehen, wo mal funktioniert hat.
Ja.
So ein Ritual, wo ich ja. mal ein Welkenbrennen gewonnen habe damit.
Ja,
dann einfach nicht mehr machen.
Ja,
er hat viel Mut gebraucht, ganz ehrlich. Ja.
Was ist das? So, weißt du,
hey, ich weiss noch, zum Beispiel, ich habe immer, Essen ist so etwas gewesen. Ich habe immer so ganz spezielle Riegel gehabt, nur für einen Wettkampf. Und ich weiss noch, den habe ich dann mal müssen wechseln.
Mhm.
Und das war ganz schwierig für mich.
Okay.
Oder so Rennhändchen. Abfahrtsrennhändchen sind ja lächerlich, oder? Ich meine, wer zieht so etwas an, um mit 140 Stundenkilometern den Berg abfahren?
Ich kenne jemanden.
Ja.
Und ich sage, da bin ich immer gestüpft worden. Ich bin, also tatsächlich, wir haben ja von Slalom bis Abfahrtskombi bekommen, ja. auch wenn man Abfahrt gefahren ist.
Ja.
Und der Fessler ist natürlich mit Abfahrtskombi Slalom gefahren.
Geil. Sorry.
Und ich habe auch die Abfahrtshändchen angelegt. Also dort,
zum Slalom fahren? Ja.
Ich habe das Gefühl gehabt, da hole ich noch etwas raus.
Okay, das habe ich nie gemacht.
Und was ja der Clou ist, oder? Mit Abfahrtskombis ist ja der Reissverschluss hin. Und dann stimmen müssen wieder einem sagen, kann ich noch das WC?
Und dann hat es jeder
gewusst. Ich habe gesagt, hör mal auf, zieh doch endlich Slalom-Kombi an, wo der Reissverschluss vorne ist.
Also das Kombi habe ich mir schon auch gegeben, auch in den Slaloms, das gebe ich zu. Ich bin immer mit Rennkombis, aber im Slalom-Abfahrtshändchen, das ist schon noch next level. Das ist next level. Aber eben, ich habe die Speedhändchen habe ich immer nur angehabt bei den Rennen. Im ja. Training nie. Im Training,
ja, so Training auch nicht.
Down-Händchen.
Ja, Rennen.
Irgendetwas. Und das war so mega wichtig für mich, so ja. dass die Händchen anziehen. Oder ich habe Tai Chi gemacht.
Okay.
Jahrelang, immer am Morgen. Das ist so mein Aufstehen-Ritual gewesen. Ich habe viel meditiert.
Kann man sagen, geht doch in die Richtung.
Ich habe dann spät in meiner Karriere noch ein bisschen von Yoga machen. Mhm. Vor allem zum Runterfahren. Ich finde es immer wichtig, weißt, wir reden viel über das Ritual zum Auffahren, zum mhm. Vor- der mhm. Aktivität ja, das machen.
Auch.
Und das andere habe ich fast noch mehr müssen lernen. Ja. So auschecken quasi. Ja.
loslassen, wie es gesagt hast.
Ja. Und was heute noch extrem wichtig ist für mich, ist so die Kalenderblocker. Also das klingt jetzt sehr uninspiriert, aber ich tue wirklich einfach in meinen Kalender auch Blöcke rein, um ins Kino gehen. Mhm. Oder zum Lesen. Mhm. Oder zum Skifahren für mich. Und ich finde das auch wichtig. Weil ich bin sonst der Mensch, der einfach zu, okay, zu plant.
Also wirst ich du geplant oder planst du dich
zu? Ich plane mich zu.
Okay, das kenne ich sehr gut.
Und ich habe das gebraucht. Ich habe wirklich so einen Kalenderblocker gebraucht, ja, dass ich es nicht mache.
Ja.
Das hat mir sehr geholfen. Aber bei all diesen Werkzeugen, es ist so hoch individuell. Und ich glaube, das, was wirklich funktioniert, ist das, was für dich persönlich stimmt. Mhm. Also Ritual, wo sowieso schon machst. Oder Sachen, die eh schon machst. Also ich habe Tai Chi lang gemacht, bevor dass ich gesagt habe, das ist eigentlich mein Ritual, ja, um so, ja, einen Trainings- und Renntag zu starten.
Mhm.
Und dann funktioniert es auch, weil dann machst du es. Oder? Wenn es etwas ist, wo dir nahe ist und wo dir nicht... Wenn es etwas ist, wo du dir mega musst aufzwingen musst. Weißt du, wenn du jetzt ein Mensch...
Wenn es keine Freude macht.
Genau. Wenn du ein Mensch bist, der keine 5 Sekunden ruhig sitzen kann.
Ja.
Und dann sagt dir jemand, du meditieren. Ja, das ist ja nur Tortur für die Person. Kann ich mir vorstellen.
Mhm.
Oder für mich ist es das nicht, aber für so einen Mensch schon. Und dann, glaube ich, machst du es eben auch nicht regelmässig. Und wenn du es nicht regelmässig machst, dann hat es null Effekt. Das war für mich eigentlich immer so das Wichtigste bei allen Werkzeugen. Oder? Es ist nie, in meinen Augen, ist es nie mentales Zaubern.
Mhm.
Es ist nicht, ich rede mit einer Person und die sagt mir, jetzt ist der Moment, wo du alles kannst. Sondern es ist, versuch das mal. Und dann musst du es aber mal einen Monat lang jeden Tag machen.
Mhm.
Und dann hast du vielleicht einen Effekt. Gewohnheit,
genau.
Und ich mache immer den Vergleich, wenn mein Konditrainer mir das Konditprogramm geschickt hat und ich habe es durchgelesen, habe ich dann schon den Kraftzuwachs gehabt? Ja, nein, vergiss es. Nur weil er mir ein gutes Programm zusammengestellt hat, habe ich noch lange nicht mögen, so und so viel Kilo auf den Bein pressen, so und so viel Kilo Kniebeugen drücken. Dann muss ich jeden Tag Kraft drum, oder? Und ich sehe es halt im mentalen Bereich sehr ähnlich. Die Sachen, die du nicht jeden Tag oder regelmäßig machst, bringen wenig, oder?
Ja, der Dieter Lange sagt, verstehen bekommt den Trostpreis, erleben den Hauptpreis. Also wirklich,
ja,
in die Handlung kommen, integrieren. Und dann irgendwann wird es so eine Gewohnheit, wo man gemerkt hat, ich will gar nicht mehr ohne dich.
Ja, wie bis vielleicht
dann wieder eine andere,
genau,
gewohnt kommt und das Ganze dann vielleicht noch so ein bisschen meditativ, wenn man jetzt von Meditation geredet, also Meditation kann dann vielleicht auch, man sagt, es gibt das Buch von Jack Kornfield, irgendwie meditieren und Herdöpfelschälen, irgendwie, das kann auch Meditation sein, oder?
Absolut.
Das ist immer so ein Thema, einfach meditative Art, also meditatives Wirken, das muss nicht sein, an den Hocken Augen schliessen und genau, ist nichts kommen. Aber was mich mega interessiert, wie funktioniert das Gisin-Prinzip.
Unterschiedlich.
Ja, kommt doch geschwind aus. Also, es ist ja schon einzigartig. Also, 3 Geschwister im Skiweltcup mit dem Marc, wo auch nicht verschont geblieben ist mit seinen Stürzverletzungen. Apropos Marc, wenn du das hörst, dann du kommst du auch noch dran, gell? Und du weißt jetzt schon, über welche Band wir werden philosophieren. Michel, der immer noch aktiv ist,
ja,
wo, und das finde ich auch so crazy, ich habe es auch nicht mehr so verfolgt, obwohl ich dann das wieder nachher recherchiere, wo 4 und 8 Jahre nach dir auch je Olympiagold geholt hast, ja. Kombi und
ja, in der Kombi, ja,
zweimal Kombi
und Bronze im Super-G. Ja.
Ja, das ist schon eine unglaubliche Story, also eine unglaubliche Familie. Eigentlich müsste man ja die Eltern fragen, was ja das Geheimnis ist.
Ja, das müsste ich. Ich glaube eben, das, was ich vorher gesagt habe, es ist eben, also ich glaube, meine Eltern haben es sehr gut verstanden, uns immer uns selber zu sein.
Mhm.
Also schon nur, wenn Michelle und mich mal, also ein Startritual von uns, wo es ja Videos davon gibt, vergleichst. Dann musst du mir die Gemeinsamkeiten davon aber zeigen.
Okay. Wie, also ich
so unterschiedlich. So unterschiedlich. Und wir sehen sehr ähnlich aus, wir reden sehr ähnlich, das ist so, aber wir sind im Charakter sehr unterschiedlich. Und in den 4 Jahren, wo ich sie begleitet habe, war das am Anfang schwer für mich, weil ich also dachte, sie macht alles falsch. Alles, alles. Wie kann man so schnell Skifahren? Und habe dann sehr, zum Glück nie etwas gesagt und habe dann wirklich müssen lernen, hey, nein, das ist genau so, wie es für sie stimmt. Mhm. Es ist genau so, wie es für sie stimmt und es ist so, wie sie das Maximum rausholen kann. Das ist einfach Punkt. Und das ist auf eine ganz andere Art, als ich es gemacht habe oder es der Marc gemacht hat. Und das finde ich das Bemerkenswerteste an meinen Eltern, dass sie nie versucht haben, die Michelle in irgendeine Rolle zu pressen, wo sie gesehen haben, hey, bei den grossen 2 hat es funktioniert, mach es doch so. Mhm. Ich habe das nie gehört. Ich habe nie gehört, dass meine Eltern gesagt haben, mach es doch wie... Eben, dass sie auch mir nach den Verletzungen gesagt haben, weißt, körperlich war der Marc ja viel weiter als ich. Ich meine, es war eine Riesenmaschine, oder? Und sie haben nie gesagt, mach's, trainier halt wie der Marc, oder so. Weil sie gewusst haben, das funktioniert nicht, oder? Also erstens haben wir komplett unterschiedliche Körper, zweitens eben bin ich dort an einem ganz anderen Punkt gewesen, mit den Verletzungen und so. Und das ist halt wirklich das, wo ich glaube, was am meisten ausgemacht hat, dass sie uns einfach haben lassen, uns selber sein. Und jeder konnte seinen Weg gehen. Und eigentlich ist es der pure Zufall, dass alle Wege in den Skisport geführt haben.
Ja, okay. Ja. Golf wäre ja auch noch so.
Ja, der Marc war lang stark. Ja. Also mir nicht. Also, ich will jetzt der Michel nicht böse tun, aber ich bin nicht so talentiert gewesen.
Okay, nein. Das habe ich bei der Marc mal ein bisschen mitbekommen.
Ja.
Als Golflaie. Es gibt auch noch eine andere Seite von Dominik. Wir haben es heute kurz gehört, neben du mit dem Fliegen. Ich finde es auch noch lustig, als ich es recherchiert, ich bin auch militärpflichtsuntauglich gewesen aufgrund von meinen Verletzungen. Yeah. Und dir ist es ja ähnlich gegangen.
Yeah. Und ja, logisch. Also.
Also darum ist es, also als Frau, also dann war Sportlehrerin gsi oder?
Ja, also ich habe mich eben beworben, also ich habe die Selektionen gemacht und dann kommst du an einem Punkt in der Selektion, wenn du so weit kommst, musst du dann dich ausheben, als Frau. Oder als Mann wirst du ja automatisch und als Frau musst du dich dann ausheben und das habe ich gemacht. Und dann habe ich eben nochmal schwere, also ja, ich war ja dort permanent verletzt gewesen, und dann habe ich gerade ziemlich kurz der Fab, ein halbes Jahr der Fab oder so, hatte ich nochmal eine schwere Verletzung gehabt. Und das hat man halt mitbekommen. Und dann musste ich antraben, nochmal beim medizinischen Dienst. Ja. Und bei denen mehr als verständlicherweise. Also da gibt es ganz viele Gutachten aus dieser Zeit von ganz vielen verschiedenen Ärzten, die sagen, ich werde nie mehr können Leistungssport machen und eben auch entsprechend Militär, UT ja, für die Luftwaffe. Ja. Du musst halt auch so den Sportcheck musst auch machen und so.
Wo würdest du am liebsten durchdüsen mit dem Chat, mit dem Flüger, abgesehen natürlich zwischen den Mieten?
Da bekomme ich gerade das IO-Revival zwischen Mieten. Aber das habe ich im Fall schon ein paar Mal gemacht, gebe ich gerade zu.
Zwischendurch?
Ja, ja.
Nein.
Also nicht zwischendurch,
also, aber so
andeutungsweise. Ich habe ja auch ein paar Kolleginnen aus dieser Gegend und da ist immer der Miete ist immer sehr hoch im Kurs, wenn wir so ein Flügel machen. Ja, also ich finde halt so Spannortgegend mega schön, oder? Da hinten, wenn du über den Saurenpass kommst, das ist schon so meine Lieblingsstrecke. Ja. Ja.
Kleine jetzt Runde. Auf der Welt, weißt du, und sagst, hey, dort, also
gut. Wow, wenn wir jetzt ganz, ganz gross den Bogen aufmachen.
Bei den Niagara-Fällen bin ich mal mit dem Helikopter.
Ja, das muss Wahnsinn sein. Den habe ich noch nie einmal gesehen. Das ist auch schwierig zum entscheiden. Ich denke, auch so eine grosse Stadt hat seinen Reiz. Ja. Also Manhattan oder so hat die schon auch einen Reiz. Genau, aber ich glaube sonst so, Alaska fände ich grossartig.
Ich bin jetzt gerade so und dann natürlich ist dort rauf, so unberührt.
Ja.
Lassen wir unberührt.
Ja, ich habe immer, wo wir zu Schweiamix waren, dort hat es auch einen Flugplatz und es hat noch einen kleinen Sportflugplatz. Und dann bin ich mal eben gefragt, was ich müsste machen, damit ich dürftiger fliege. Aber ich habe mich nie getraut, weil es ist halt, wenn du so in einem Land, wo du noch nie gewesen bist und du kennst den Wind nicht und du kennst so die Lokale. Nein, da habe ich zu wenig Erfahrung gehabt, damals.
Apropos berühren, wenn du jetzt eine Vision hast, die dich berührt, oder gibt es noch einige, die sagst, hey, die möchte ich mal noch in die Welt raustragen?
Ja, es gibt immer wieder Projekte, wo ich dran bin und wo ich mich engagiere, aber ich darf wirklich sagen, ich durfte meinen Kindheitstraum erfüllen. Mhm. Ich durfte ihn leben, vor allem. Das ist schon etwas, ein riesengroßes Privileg und ja, jetzt ist ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mhm. Ja. Ja.
Sehr schön.
Mit Töchterli, genau.
Das Zitat zum Schluss von einem Menschen, der dich inspiriert und was das aussagt für dich, wie du es interpretierst?
Ja, es gibt natürlich viele Zitate und es gibt viele grossartige, aber ich weiss noch, nach Sochi hat Marc das Video zusammengeschnitten. Es ist ziemlich emotional, ich kann es nie öffentlich zeigen, weil ich fange immer an zu heulen. Und es endet mit einem Zitat von Elliot und so im Grundsatz sagt es, nur die, die riskieren, zu weit zu gehen, können ihre Grenzen herausfinden. Also, those who risk going too far can possibly find out how far they can go. Mhm. Und ja, es berührt mich mega fest, dass der Marc mich so gesehen hat. Und ich bin sicher, eben, wir haben es angetönt, ich hatte sicher eine Phase in meiner Karriere, wo ich sehr weit gegangen bin. Aber ich glaube, ich kann nur so weit gehen, weil ich einfach ein wahnsinniges Netzwerk um mich herum hatte. An Familie, an Freunde. Mhm. Und ich immer gewusst habe, die fangen mich auf, egal was passiert. Ja. Und ja, der Marc, meine ganze Familie ist natürlich ein grosser Teil von dem.
Sehr schön. Ja, immer wieder aus der Komfortzone raus. Kann ich nur einen mitgeben Weg. Jeden Tag etwas machen, was man noch nicht kann. Vielleicht mal mit links zusammen putzen. Das wäre eben schon einfach. Einfach wieder die.
Habe ich auch schon müssen, mal die Hand gebracht.
Was?
Ja, in Schladming an der WM habe ich mal die Hand gebracht. Und dann mit links alles.
Ah, so, wegen dem
ja, ist müssen. Ja, genau. Ja, ja. Okay. Darum ist es jetzt gerade, sorry.
Nein, einfach wieder die neue Synapsen ansteuern im Hirn. Tut gut. Ich glaube, das ist ganz wichtig zum Wachsen. Wie du gesagt hast, immer wieder das Risiko zu gehen und ein bisschen über die, sagt man, ja, die Herausforderung suchen. Wir biegen langsam mit Zielschuss ein, stecken mal unter die Arme und laufen lassen. Der Flow im Podcast läuft auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcast, Spotify. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich mega dankbar, auch für 5 Sternchen oder die beste Zeit im Ziel. Und wenn es nicht für ganz viel langt, dann geben wir sehr gerne ein Feedback. DominikGiesin.ch ist korrekt, findet man viel mehr darüber. Also auch eben das Buch, das du angesprochen hast, Speakerin, Referentin, Botschaft, da arbeitet als Botschafterin. Du bist auf Insta und Facebook.
Ja.
Sichtbar, danke.
Also nicht so aktiv, verzeiht mir im Moment.
Danke von Herzen.
Danke dir.
Wieder mal dich dürfen treffen, mit dir diskutieren.
Ja, schön.
Und B, für deine Zeitenergie und ja, auch die tiefen Einblicke in deine Emotionalgeschichte, also mit uns geteilt hast. Merci vielmals.
Danke dir.
Und dann kommen wir ja, zum traditionellen Schluss. Flow in me and
flow in you.